Herzlich willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
Wir dürfen heute eine ganz besondere Gästin begrüßen. Cori M. ist zu Gast bei uns. Und ja, wie kam es denn eigentlich dazu, dass Cori, dass du jetzt hier bei uns sitzt? Ich meinte vor ein paar Wochen zu Maite, ja, jemanden aus der Musikbranche, das wäre doch irgendwie ganz spannend. Wir versuchen ja, Gästinnen einzuladen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Und Maite meinte, ja, da fällt mir jemand ein,
da kenne ich jemanden.
Deshalb sitzt du hier, wir kommen gleich drauf, woher ihr beide euch kennt. Cori, du warst 20 Jahre in der Musikbranche tätig, du warst bei großen Musiklabels und hast auch sehr große Namen betreut. Ich drop die mal, so Depeche Mode, Moby, du wirst bestimmt noch mehr erzählen, mit wem du am liebsten zusammengearbeitet hast, so ein paar Behind-the-Scenes-Stories. Und jetzt bist du Autorin. Du hast letzten Oktober deinen ersten Roman veröffentlicht, die Plattenbossin heißt der. Darüber werden wir auch ganz viel sprechen heute. Wir sind super gespannt. Wir durften auch schon reinlesen und sehr viel lachen und sind sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren. Jetzt möchte ich aber nochmal von euch beiden wissen, an die Zuhörerinnen hier. Die beiden haben sich, glaube ich, vor 16 Jahren kennengelernt. Und das letzte Mal gesehen vor so 10 Jahren. Nee, 14?
14 Jahre. Ja, kann irgendwas dazwischen.
Ja, und ihr habt beide bei Universal gearbeitet. Erzählt mal, was ihr da gemacht habt. Und ja, ich übergebe mal.
Ja, fang mal an, Cori. Du warst ja schon da, als ich dazu kam.
Ja, Universal war tatsächlich meine letzte Labelstation aus diesem musikalischen Lebensweg, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe als Freelancerin und wieder für die ganze Bandbreite der Musikbranche tätig war. Aber Universal war so die letzte Station meines Angestelltenverhältnisses. Also ich habe irgendwie angefangen in der Musikbranche zu jobben, als ich noch zur Schule gegangen bin tatsächlich. Damals bin ich eingestiegen bei MFS, das ist ein kleines Techno-Label von Mark Reeder. Der hat zum Beispiel Paul van Dyk entdeckt. Da habe ich während der Schulzeit gejobbt irgendwie. Und dann ist der Paul, hat sich da rausgelöst und hat sein eigenes Management und Label gegründet, wo ich dann auch mitgegangen bin. Dann bin ich auch noch zur Schule gegangen. Und als ich fertig war mit der Schule, habe ich irgendwie dann bei Mute Records gearbeitet. Das ist auch ein kleineres Label, wo Depeche Mode waren und Moby, gegründet von Daniel Miller, der so ein musikalischer Pionier war und ganz fantastische Leute entdeckt hat. Nick Cave zum Beispiel. Da war ich und dann, ja, dann war ich bei der Virgin und dann bei der EMI und dann irgendwann bei Universal und da habe ich Maite dann kennengelernt.
Genau, da habe ich nämlich so mein allererstes Praktikum gemacht im Studium, Psychologie studiert und dann gedacht, ich muss mir mal die Human Resources von innen angucken und habe mich nach meinem Auslandssemester in Essex dort beworben und dann gesagt, ich mache ein Vollzeitsemesterpraktikum. Und das hat mir bei Universal total gut gefallen und bin dann als Werkstudentin auch dort geblieben, habe sehr viel Recruiting gemacht und dann natürlich auch, wir waren damals, weiß nicht, 450 Leute oder sowas. Irgendwann kannte man alle mit Namen und wusste auch so, wer zu welcher Sparte gehört. Und da, Cori, bin ich immer wieder über den Weg gelaufen. Ich glaube, weil du auch irgendwie nur ein oder zwei Etagen unter mir saß.
Ich war ganz, ganz nah. Also ja. Ich kannte nicht 450 Leute mit Namen. Also Props, dass du dir 450 Namen merken kannst. Wow.
Ja, genau. Da haben wir dann ein bisschen zusammengearbeitet. Und ich habe auch damals meinen Schwestern regelmäßig irgendwelche Werkstudie- oder Praktikantenjobs bei Universal zugeschustert. Oder immer, wenn irgendwie, ach, wir bräuchten mal jemanden für 10 Stunden die Woche, der das und das macht, habe ich im Bekanntenkreis rumgefragt. Und dann hat, glaube ich, meine Schwester auch.
Ja, ja, an die erinnere ich mich sehr gut. Ja, ja, die mochte ich auch ganz gerne.
Ja. Genau, so kam der Kontakt zustande.
Ja, und erzählt mal, das ist jetzt schon ein bisschen her. Und der Podcast geht ja auch um Frauen in unterschiedlichen Branchen. Wie war das denn damals? Also wie war es für euch als Frauen in der Branche, in der Musikindustrie? Ich stelle mir das sehr, sehr männerdominiert vor, sehr exzentrisch. Sehr wild. Wie war das für euch?
Ich habe da jetzt im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht. Eigentlich würde ich ja vermuten, wenn ich jetzt die Musikbranche nicht kennen würde, dass es da ganz anders zugeht. Weil ich meine, gucken wir uns mal an, wer als Künstler wirklich erfolgreich sind. Da sind ja wahnsinnig viele Frauen dabei. Ja, also Taylor Swift bricht ja gerade alle Rekorde als Frau. Da wird man ja irgendwie vermuten, das muss ja hinter den Kulissen genauso gleichberechtigt sein, ne?
Nee, da schüttel ich den Kopf. Also ich meine, ich denke, dass sich jetzt in der Neuzeit auch einiges ändert, glücklicherweise. Aber hinter den Kulissen war, und ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ist diese Branche auch immer noch sehr, sehr, sehr männerdominiert. Und das war eben auch zu meiner Zeit so. Und wenn man sich mal so die Major-Labels jetzt anguckt und die Nasen, die da noch in den großen Chefpositionen sitzen, da hat sich auch in den letzten 20 Jahren nicht so viel verändert.
Mhm. Das war ja auch das, was wir neulich schon mal irgendwie so Revue passieren lassen haben. Ich war tatsächlich als Studentin auch so ein bisschen geschockt davon, dann zu lernen, dass es gar nicht so gleichberechtigt ist. Ich glaube, ich konnte das damals noch gar nicht so richtig einordnen. Ich habe dann nur zwischendurch gemerkt, hä, komisch, ab einer gewissen Führungsebene sind es irgendwie nur noch Männer.
Ja, also ich würde mal sagen, so diese magische Grenze ist so Head of PR, Head of Marketing, Head of irgendwie diese, das ist so eine magische Grenze. Und ab da wird die Luft dünner und Testosteron geschwängerter.
Ja. Habt ihr da auch irgendwie mal am eigenen Leib was erfahren? Also so eine sehr unangenehme Situation?
Also du redest jetzt tatsächlich in Richtung schon Übergriffigkeit, ja, toxische Männlichkeit und so.
Sexismus, ja.
Die habe ich auch erlebt. Mir ist in meinem Leben, würde ich sagen, nichts passiert, was über eine gewisse Grenze geht, wo ich sage, okay, das ging zu weit. Aber schon Situationen, die unangenehm waren, zweideutig, wo man nicht weiß, was man davon halten soll oder so. Also in meinem Buch habe ich auch, glaube ich, eine davon aufgegriffen. Das war mal eine Situation, wo ich in einem Meeting saß. Es war tatsächlich auch bei Universal und wo jemand, der weisungsberechtigt ist?
Weisungsbefugt
mir gegenüber ist, ein bisschen zu spät reinkam, sich neben mich setzte und das Meeting lief schon und jemand erzählte da irgendwie am Flipchart oder so irgendwas, wo die Aufmerksamkeit hingerichtet war und setzte sich neben mich und legte so sein Handy auf meins und bewegte es dann so mich anguckend so langsam vorwärts und rückwärts und grinste und wendete sich dann dem Meeting zu. Aber das ist so eine Situation, wo man schon fühlt so, what? Was war das jetzt? Aber die ist halt trotzdem nicht so, wie soll ich jetzt sagen?
Es ist nicht so greifbar, als dass man direkt danach zum Betriebsrat gehen würde und sagen würde, ey, Entschuldigung, was war das?
Ja. Richtig. Und es wäre dann, und es ist so dann in einem so eine eigene Diskussion von, okay, was war das jetzt eigentlich? Und wo könnte das enden, wenn ich jetzt was sage? Weil im Endeffekt endet es dann da, das war ein blöder Witz, hast du falsch verstanden, hab mein Handy irgendwo hingelegt, war jetzt deins da drunter oder so. Und man ist natürlich auch als junger Mensch irgendwo in der Situation, man möchte ja auch weiterkommen und es ist dann die Person, die einem irgendwie genau weisungsbefugt ist und so, also wo man schon überlegt und ich habe da auch nichts gemacht und ich fand das jetzt für mich auch eben nicht grenzüberschreitend, so dass ich dann, also dass es so ein absolutes No-Go war, aber es war schon so für mich, oh, um Gottes Willen, was ist das für ein Typ, ja, dem bin ich dann aus dem Weg gegangen.
Ja.
Aber solche Geschichten sind mir da passiert.
Total.
Ja.
Ich habe jetzt echt bestimmt 12 Jahre nicht daran gedacht, aber mir ist damals auch was passiert. Ich glaube, nach einer Firmenfeier oder Weihnachtsfeier war jemand, für den ich halt regelmäßig rekrutiert habe und mit dem ich mich auch sonst ganz gut verstanden habe, der mir dann nach der Firmenfeier irgendwie geschrieben hat, ob er jetzt zu mir vorbeikommen könnte oder so. Wo man dann natürlich als Studentin auch denkt, nee, aber wir müssen ja trotzdem noch zusammenarbeiten. Also wie sage ich jetzt nein? Und ich wusste, das ist jemand, der hat auch Familie und ne, eine Frau und Kinder und fand das total weird, dass sich jemand in dem Alter 40 plus für mich interessiert hat mit meinen Taten 23 oder was ich da war. Ich habe dann auch nur gesagt, nee, lass mal so.
Ja, ja, ja. Ja, aber ich meine, das sind die, ich glaube, Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin auch mit Freundinnen in Kontakt, die jetzt gar nicht aus der Musikbranche kommen oder so. Also das sind halt Stories, weiß ich nicht, die wir als Frauen, glaube ich, in ganz vielen Branchen erleben, die man jetzt nicht explizit auf eine Branche...
Das stimmt, das ist nicht unbedingt nur...
Vielleicht kann man sagen, das passiert halt in Branchen, wo Männer eben, wo die Führungsetagen sehr männlich sind, dementsprechend auch die Art und Weise, die Kultur sozusagen in der Branche.
Ja, ne? Und das Machtgefälle natürlich dann immer da ist, ne? Wenn du halt nur Männer auf der höchsten Ebene hast, dann sind ja alle Frauen, die mit denen interagieren, quasi automatisch untergeordnet und
damit spielen auch mit.
Müssten, ne? Vielleicht auch mitspielen.
Ja. Ja. Ey, aber wir sind ja jetzt schon mal, ja. Wir sind gleich von 0
voll
auf 100
abgedriftet, ja.
Total in die schwierigsten Themen eingestiegen.
Ja, deine Protagonistin, die hat ja auch Tricks entwickelt, wie sie da mitspielen kann, damit sie ihren Karriereweg gehen kann. Ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt dann auch wieder zurück. Und du bist nach 20 Jahren in der Musikbranche, hast gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt mache ich was anderes. Jetzt schreibe ich einfach mal ein Buch. Wie kam es denn überhaupt dazu? Erzähl mal, was da, wie der Prozess dahinter war und ja, wie das für dich war.
Ja, also ich habe irgendwie so das auslösende Momentum war tatsächlich, dass ich eine alte Kassette gefunden habe von mir, die ich schon lange vergessen hatte. Die habe ich mir angehört und da war ich nicht drauf. Habe so ein Frage-Antwort-Spiel gespielt mit jemandem und ich weiß nicht, wie alt ich da war, 13, 14. Und da wurde mir so eine Frage gestellt, die ganz vielen Menschen von uns gestellt wird, wenn man so ein junger Mensch ist. Und die Frage war, was willst denn du mal werden, wenn du groß bist? Und ich antwortete auf dieser Kassette, ja, ich will Autorin werden. Und ich hörte das und erinnerte mich dann daran. Also ich erinnerte mich nicht nur an die Kassette, sondern an diesen Wunsch, den ich eigentlich mal hatte. Und dass ich irgendwie beides auf dem Abstellgleis in einem Schrank vergessen hatte. Und ich war aber damals schon plus 40, also über 40 und dachte dann so, hatte ich sofort so einen Mann im Ohr, der sagte, ey, ja okay, aber jetzt lass das auch mal ruhen, weil du bist über 40, du kannst es gar nicht, du hast es nicht gelernt, du hast sowas noch nie gemacht, das brauchst du jetzt nicht anfangen. Du bist ja deinen Weg gegangen und alles gut. Aber trotzdem kitzelte mich das und ich fing dann so die Verhandlungen an mit diesem Mann im Ohr, ach, ich hätte aber Bock und so. Und dann, nein, das kannst du nicht. Und natürlich, was dahinter steckt, ist ja das, was wir wahrscheinlich auch alle kennen, ne? Zweifel an sich selbst, kann ich sowas, irgendwie sich nicht trauen. Und in meinen Verhandlungen schaffte ich das dann, diesen kleinen Mann zu überzeugen und zu sagen, okay, wir einigen uns auf einen Deal. Und der Deal war, ich schreibe einen Liebesroman. Was total absurd ist, weil ich lese überhaupt keine Liebesromane und ich... Nichts gegen Leute, die Liebesromane lesen. Ich lese die nicht, finde die auch nicht. Ja, das ist nicht mein Genre irgendwie. Aber was dahinter steckte, war die etwas dumme, naive und auch leicht arrogante Sichtweise. Ja, ein Liebesroman ist ja einfach zu schreiben. Das werde ich nun auch hinkriegen. Mittlerweile weiß ich, wie schwer es ist, irgendwas zu schreiben. Und also Props an alle Liebesromanautorinnen da draußen. Ich schätze und wertschätze das sehr. Aber damals dachte ich halt so ein bisschen dumm. Und das war dann mein Deal und ich saß dann echt jeden Tag am Schreibtisch und quälte mich durch diesen Liebesroman und es lief nicht, ich kam nicht weiter und hatte gefühlt jeden Tag eine Schreibblockade. Und als ich mal wieder eine hatte, sagte ich mir, okay, ich stelle mir jetzt einen Wecker auf 2 Stunden und mache mal als Schreibübung, dass ich einfach so rausschreibe, ohne Konzept, was da so durchfließt, um wieder locker zu werden. Und da habe ich echt das ganze erste Kapitel von der Plattenbossin geschrieben und habe total Spaß gehabt und mich richtig totgelacht. Und als dann dieser Wecker klingelte nach 2 Stunden, war bei mir so, oh nein, jetzt muss ich zurück und wieder diesen blöden Liebesroman schreiben. Wie furchtbar. Bis ich mir irgendwie eingestand oder realisierte, ey, warte mal, du entscheidest doch selber, was du machen kannst oder machen sollst, musst, darfst. Und du kannst auch schreiben, was du willst. Aber dahinter steckt natürlich die Angst, sich wirklich, wirklich zu trauen, das zu machen, was man wirklich will. Und auch dafür zu stehen und dafür zu stehen, gehen mit allen Kompromissen und mit allem, was da folgen kann. Nämlich, dass es eben überhaupt niemanden interessiert und nicht gut wird. Und diese Angst auch, sich wirklich zu zeigen und sichtbar zu werden mit dem, wofür man selber eigentlich steht, das hat mich noch viel gekostet. Aber ich habe es dann tatsächlich gemacht und umgeschwenkt auf die Plattenbossin.
Gott sei Dank, sonst wer weiß, wie lange es gedauert hätte, bis der erste Liebesroman
wäre. Oh ja, also Leute, ich glaube, das hätte ich nicht zu Ende gekriegt. Und ob der dann auch gut gewesen wäre, nee, I doubt it.
Und ich finde es ganz toll, weil das knüpft ja jetzt auch super an unser Thema an, also an Frauen im Arbeitskontext, in einer bestimmten Branche. Die hast du ja in deinem Roman sehr, sehr schön gezeichnet, manchmal vielleicht sogar ein bisschen überzeichnet. Aber Sarah und ich haben uns im Vorfeld unterhalten, weil wir ja beide quer gelesen haben. Ich glaube, du bist ein Stück weiter gekommen als ich bisher. Aber ich meinte dann, es ist manchmal überdreht, aber es ist so, ne? Also
das ist echt total faszinierend. Ich habe ja mittlerweile auch einiges an Feedback gekriegt von Leserinnen. Und die, die nicht aus der Branche kommen, sagen...
voll abgedreht.
Also sorry, also ja, das ist aber ein bisschen überdreht, abgedreht, sehr, sehr, das ist jetzt sehr überspitzt. Aber bis jetzt, ausnahmslos, alle Leute, die aus der Branche, aus der Musikbranche kommen, sagen, ey, das ist genau so. Und den Typen XY, genau den kenne ich auch. Also die wiedererkennen dann auch so die Charaktere, die ich da zusammengesetzt habe. Also mein Buch ist zwar Fiktion, aber nichtsdestotrotz basiert er natürlich auf eigenen Erfahrungen. Und ich habe mal so die weirdesten, schrillsten Charaktere, die mir so über den Weg gelaufen sind in meinen 20 Jahren, habe ich dann irgendwie zusammengesetzt, einen Remix der Realität sozusagen kreiert.
Wir sind ja jetzt schon in den Genuss gekommen, durften ein bisschen reinlesen. Für diejenigen, die ja Lust haben, mehr zu erfahren, kannst du einen kleinen Einstieg geben, um was geht's in dem Buch?
Ja, sehr gerne. Also ich sage immer, was der Teufel trägt Prada für die Modeindustrie war, ist dieser Roman praktisch fürs Showbusiness. Es ist eine sehr schräge, schrille, abgedreht weirde Satire auf die Musikbranche, aber auch eine Persiflage der größten deutschen Fernsehshow mit einem blond gelockten Moderator, der gern extravagante Kleidung trägt. Und inhaltlich ist es so, wir befinden uns im größten Plattenlabel Deutschlands und treffen auf Finja Steiger. Finja ist 46 Jahre alt und Chefin dieses Ladens und lebt ihren innigen Jugendtraum, der da ist, Musikproduzentin zu sein, heimlich nachts aus, weil sie tagsüber eben ist die Plattenbossin. Und dort muss sie sich in der männlich dominierten Chefriege durchschlagen und greift sehr, sehr tief in die Trickkiste, um das so zu bewerkstelligen. Und ihr Erzfeind Hannes steht für etwas ganz anderes, als sie steht. Ihr Herz schlägt nämlich für echte, authentische Musik, während er steht für Kommerz und Verkaufszahlen und ihm geht es halt darum, Chartplatzierungen zu erzielen, Streaming-Hits und möglichst viel Kohle reinzufahren. Weswegen er auch mal wieder ein neues Casting-Sternchen gesigned hat mit dem selten bescheuerten Namen Miss Plemplem. die will er platzieren als eine Art deutschen Abklatsch von Lady Gaga, daher auch der Name. Und diese Miss Plemplem legt nun den Grundstein für unsere Geschichte. Sie soll nämlich bei der besagten deutschen Fernsehshow auftreten, ist aber am Tag der Show plötzlich spurlos verschwunden, entführt. Und in ihrer Not dubelt Finja nun das verschwundene Sternchen bei den TV-Show-Proben, während der Manager verzweifelt versucht, das Lösegeld aufzutreiben und unsere Finja irgendwann das Zepter selbst in die Hand nimmt und als völlig chaotische Amateurermittlerin wider Willen versucht, das Sternchen wieder zu beschaffen. Ja, und wie dieser Showauftritt dann ausgeht, ob denn die Sängerin rechtzeitig wieder da ist oder nicht und was noch passiert, das müsst ihr dann selber nachlesen.
Ja, verrückt. Also bis dahin bin ich nämlich auch gekommen, als Finja sagt, so, ich spring ein, ich mach das. Und ich habe dann nur Mai T. gefragt, na, wie weit bist du schon gekommen? Meintest ja schon, ich bin schon ein bisschen weiter als du.
Ich glaube ja.
Ja. Verrückt. Ihr habt ja schon gesagt, es ist wirklich so, weil ich wirklich teilweise gedacht habe, ich habe mir auch ein paar Markierungen hier in meinem Kindle gemacht.
Oha, jetzt.
Nee, finde ich jetzt gerade natürlich nicht. Aber es ist wirklich so überzogen, ne? Und wirklich so, wo ich denke, boah, krass.
Also es ist schrill, es ist wild, aber es ist natürlich auch ein Satire-Roman. Ne? Ja, gut, und Satire lebt ja tatsächlich von der Überspitzung, von der Überhöhung. Und ich sag mal, das ist auch ein spezieller Humor. Ich glaube, das ist für Leute, die gut finden, sowas wie Hangover, der Film, wo es völlig eskaliert, oder auch Sacha Baron Cohen, oder Absolutely Fabulous, wenn das einer der Zuhörerinnen kennt. Das ist eine englische Sitcom, die völlig überdreht ist. Also so diese Richtung, würde ich sagen, für Leute, die auf solchen Humor stehen, für die ist das echt was.
Aber trotzdem verlierst du ja den Bezug zur Realität nicht. Und das ist halt das, was wir auch besprochen haben, Sarah. Ne? Ich glaube, so diese Archetypen Kunst oder Kommerz, das ist tatsächlich, also immer beides im Musikbusiness vorhanden. Und man kann, glaube ich, die Kollegen alle in eine Sparte einsortieren.
Ja, da geht die Schere halt, also ich glaube, diese Schere geht immer auf, wenn man Kunst verkauft. Ne? Und so ist es in der Musikbranche. Mhm. Kunst wird zu einem Produkt und da geht dann diese Schere sehr auf. Es gibt natürlich auch viele Graustufen dazwischen, aber ich sag mal jetzt, so wie ich es gezeichnet habe, sind so die polarisierenden Gegenpole. Also so eine Finja, die wirklich für die Musik lebt und ihr Herz schlägt für die Musik, die würde noch selber irgendwie ihr eigenes Taschengeld auf den Kopf hauen, um eine tolle Platte zu produzieren. Solche Perlen gibt es auch in der Musikbranche, also an Menschen. Und es gibt aber auch Menschen wie Hannes, ne? Das sind dann BWL-Leute, die denen ist es völlig egal, ob die jetzt einen Staubsauger verkaufen oder eine Musikerin. Zahlengetrieben, Erfolg, Verkauf, und die sind halt voll auf dieser Autobahn und fahren da sehr schnell und teilweise auch sehr rücksichtslos.
Ja, und du hast ja auch zwei Frauentypen porträtiert, also natürlich mit der Hauptperson Finja, aber auch mit Frau Plemplem, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ne? Also eine starke Frau, die ihren Weg geht, die sich da behauptet, und auch, ja, Miss Plemplem, die
kleine Newcomerin, ja, die da irgendwie reinrutscht in die Maschinerie. Und also ich zeichne sowohl das Bild, wie schwierig es ist, sich als Frau hinter den Kulissen zu behaupten. Finja ist eine starke Frau, die aber natürlich auch ganz viel von ihren Idealen immer wieder hinterfragen muss, verstecken muss, wo auch viel von ihrem Idealismus auf der Strecke geblieben ist. Sie ist ja mittlerweile 46 und hat schon einiges durch. Wie gesagt, muss ihre Sachen heimlich auch teilweise ausleben als Musikproduzentin, was sie sich eben nicht traut, öffentlich zu machen, wo sie heimlich dann ihre Songs den Künstlern des Labels unterschiebt. Das ist so die eine Geschichte. Und das andere Bild ist, was ich zeichne, wie schwierig ist es auch vor den Kulissen als Frau, sich zu behaupten. Und am schwierigsten ist es natürlich, wenn du ganz frisch und neu und jung und unerfahren da reinsteigst oder reingeworfen wirst in diese Branche und bist plötzlich umringt von Menschen, die dir sagen, so geht's lang, das musst du machen, so und so läuft es, zieh mal das an, schmink dich so und so, das hier sind jetzt die Songs, die du singen wirst, und da die und die Choreo wird dazu getanzt. Und wie schwer das eigentlich ist, sich da zu behaupten und auch seinen Weg zu finden. Ne?
Ja. Total, ja.
Ich habe jetzt auch die Stelle gefunden. Darf ich mal kurz vorlesen? Mhm. Schon ganz am Anfang meiner Laufbahn hatte ich zwei Karriereratschläge erhalten. Und zwar von den einzigen beiden Frauen, die es damals überhaupt in die höheren Etagen geschafft haben. Ratschlag Nummer 1: Interessiere dich für Fußball. Fußball, ernsthaft? Verschwitzte Jungs, die 90 Minuten oder länger einem miefenden Lederklumpen hinterherrannten? So dumm war nicht mal der Hund meiner Nachbarin. Eine Weile hatte ich mich damit gequält, mir tatsächlich Spiele anzugucken, bis mir klar wurde, kein Schwein kontrollierte, ob ich mir das Gekicke wirklich angesehen hatte. Und es reichte völlig aus, mit Fußballwissen um mich zu werfen. Ein kleines bisschen tägliche Internetlektüre, die bahnbrechenden Tore und Fouls im Schnelldurchlauf auf YouTube. Und schon sahen mich die männlichen Kollegen und Geschäftspartner mit völlig anderen Augen. Also änderte ich den Tipp geringfügig und ersparte mir fortan, den stumpfsinnigen Gebolze zuzusehen.
der erste Tipp war das.
Das fand ich auch super.
Ja. Oh, das ist das erste Mal, dass ich jemanden höre, wie sie aus meinem Buch vorliest.
Schön, oder?
Das berührt mich richtig in meinem Herzen. Also es ist ganz, ganz toll. Ganz schönes Gefühl. Ja, und diese Karriere-Tipps, also Ratschlag Nummer 1, interessiere dich für Fußball.
Hast du auch bekommen?
Den habe, also beide Tipps, ich sage auch gleich den zweiten, habe ich original bekommen, als ich so angefangen habe, irgendwie in der Musikbranche. Tatsächlich, wirklich, von den beiden Frauen, die es damals irgendwie weiter als die magische Linie Head of Marketing geschafft haben. Also Tipp Nummer 1, interessiere dich für Fußball. Und Tipp Nummer 2,
ja,
saufe sie alle unter den Tisch.
Herrlich.
Ja. Soll ich nochmal?
Ja. Ja, gerne.
Genau, Ratschlag Nummer 2 lautete, sauf sie alle unter den Tisch. Das funktionierte leider nicht in der Mogelpackung. Man musste nämlich wirklich trinken. Aber da wird es dann auch witzig, weil sie dann ihren Drink immer in der Topfpflanzendeko versenkt und dann aber auch immer checken musste, dass die nicht stirbt, je öfter sie da vorbei
ganz genau
das Saufgelage abgehalten
ganz
hat.
Ganz genau. Und diesen beiden Ratschlägen, ich lese auch noch mal vor, weil es gibt noch einen dritten Ratschlag, den habe ich eigentlich...
Den hab ich ja mal bekommen.
Pass auf,
witzigerweise
diesen dritten Ratschlag, den lese ich jetzt gleich vor. Und den habe ich erfunden,
ja,
aber natürlich, ich erfinde ja Sachen, die schon so für mich in der Luft lagen. Aber das Witzige ist, das werdet ihr gleich hören, im Vorgespräch mit Maite sagte sie mir dann, Moment mal, den Tipp hast du wirklich bekommen. Das ich lese. Diesen beiden vorangegangenen Ratschlägen hatte ich mit der Zeit mein ganz persönliches i-Tüpfelchen hinzugefügt und damit meine unschlagbare Erfolgsstrategie erfunden. Ich erzählte offen herum, dass ich bisexuell sei, was frei erfunden war. Mit diesem selbstinitiierten Gerücht bezweckte ich, dass ich auf dem Höhepunkt der Saufgelage absolut glaubhaft johlen konnte. Leute, ich glaube, wir haben uns für heute Abend ein bisschen Entspannung verdient. Auf einen Drink ins Prestige. Das Prestige war ein Nobelbordell am Stadtrand Berlins.
Genau, und bevor wir über diesen Tipp sprechen konnten, meinte ich, dass ich damals als Studentin irgendwann auch den Satz gehört habe. Ja, es ist ja natürlich auch so, dass auf den höheren Riegen in diesem Label einfach immer nur noch Männer vorhanden sind, weil wenn die einen richtig guten Deal abgeschlossen haben, dann wollen die ja alle zusammen in Puff gehen. Und dann prustete Cori los und dachte, Moment, hast du schon gelesen?
Ja.
Das war ja sehr bezeichnend. Ich fand das damals, als ich das gehört habe, natürlich auch total überspitzt. Und man ist so im Spagat zwischen unglaubwürdig und ja, okay, das klingt jetzt sehr reißerisch. Aber scheint ja doch was dran zu sein, ne? Wenn man es dann irgendwie so an anderer Stelle wieder erfährt. Und es ist schon, ja.
Ja, also es ist auf der einen Seite sehr, sehr lustig. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen traurig. Aber ich sag mal so, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Genau das. Und es braucht es ja auch manchmal so, dieses Quäntchen Wahrheit da drin. Macht es ja gleichzeitig spaßig und traurig.
Ja, also die Hauptfigur Finja sagt hier das so, das Fach auf Augenhöhe bleibt BH-Trägerin in meiner Branche grundsätzlich verschlossen, also es geht jetzt hier um die Chefetagen, obwohl man sich dafür den ganzen Fußball, Sauf und Puffmist ersparen kann, wenn man 2 Kriterien erfüllt. Man ist Meister im Bullshitten und besitzt Bartstoppeln, alternativ einen Bart. Und damit meine ich selbstverständlich keinen Damenbart.
Ja, sehr gut zusammengefasst.
Ja.
Und war das ein Teil der, also war das auch ein Teil deiner Motivation, nach 20 Jahren Musikbranche zu sagen, hey, ich muss mal gucken, was es sonst noch so gibt in der Welt?
Ja, also es ist tatsächlich so, in meinem Erleben, als ich angefangen habe in der Musikbranche, war ich halt jung und es war total aufregend irgendwie. Man konnte da halt echt mit dem Medium zusammenarbeiten, was ich über alles liebte und liebe Musik. Aber man konnte auch, wenn man Bock hatte, halt echt jeden Abend auf ein Konzert, Showcase, Listening Session, Studio, whatever. Und das ist als junger Mensch erstmal sehr, sehr aufregend. Aber irgendwann merkt man, dass man so mit 18 Stunden Arbeit am Tag halt irgendwie auch nicht mehr zurechtkommt in so einem normalsterblichen Körper. Und dass tatsächlich, wenn man so die Arbeit runter reduziert auf das, was sie eigentlich ist, ist sie ganz viel in einem Großraumbüro vom Computer sitzen.
Mhm.
Und irgendwann war bei mir der Punkt so erreicht, wo ich dachte, nee, irgendwie muss was anderes her. Und ich war schon immer auch so ein ganz doller Reisefreak. Also das war immer mein Ding, zu reisen, auch mit dem Rucksack und so. Und ich habe immer jedes Jahr mit meinen Chefs in den Anstellungen verhandelt, dass ich immer diejenige war, die den ganzen Jahresurlaub auf einmal haben wollte und auch unbezahlten Urlaub, dass ich dann irgendwie nach Indien konnte und Südamerika. Und ich habe ganz Asien bereist. Und irgendwie hatte ich dann die Idee, das muss auch anders gehen. Und bin dann tatsächlich umgezogen in einen Camper.
Wow.
Genau.
Da lebst du jetzt ja auch gerade wieder mit deinem Ehemann. Und da hast du auch dein Buch auch geschrieben.
Genau, da habe ich große Teile dieses Buches geschrieben in dem Camper. Da habe ich so wie mein mobiles Office. Also ich brauche ja nicht viel. Ich brauche einfach einen Laptop und irgendwie gutes Internet. Und ja, dann geht's los, ne? Und da ist es irgendwie egal, ob der Laptop jetzt halt in einem Büro steht oder ob er in Berlin steht oder ob er in Portugal am Strand steht.
Ja. Was ich jetzt noch mich gefragt habe, und das geht so ein bisschen einher mit dem Reisen und sehr oft auch so, man lernt sich ja durch das Reisen sehr gut selbst kennen, man lernt viele andere Kulturen, Kontexte kennen, muss sich zurechtfinden. Wie war das für dich, um nochmal so auf die 20 Jahre zurückzukommen, sich darin auch nicht zu verlieren in diesem sehr... Ja, also ich stelle es mir sehr cool vor. Ihr habt ja auch vorhin, als ihr euch wieder getroffen habt, schon irgendwie ausgetauscht, wie cool es war. Und dann, ne, da sind die auf den Gängen rumgewatschelt, hier die ganz bekannten Personen. Und wie ist das so für dich gewesen, dich selbst auch in diesem Tohuwabohu, in diesem Extremen nicht selbst zu verlieren? Und ja, vielleicht auch dann im Zusammenhang, dass du auch gesagt hast, so, ich nehme jetzt ein anderes Lebenskonzept für mich wahr und ziehe einen Camper und mache nochmal was ganz anderes. Jetzt mehrere Fragen in einem, aber ich hoffe, es wird so ein bisschen klar. Ja.
Weißt du, dieses ganze Star-Gedöns ist Folgendes. Das sind einfach nur Menschen wie du und ich, genau wie Maite, wie Sarah, wie Cori, vollkommen scheißegal. Und deswegen dieses irgendwie, oh, wie toll und so. Also ich habe mich, glaube ich, 2 Jahre damit getragen, mit dem Gedanken, dass ich aussteigen will aus der Branche, und habe das natürlich angefangen, im Familienkreis zu besprechen und mit Freunden, und alle haben immer gesagt,
nein,
bist du bescheuert?
Mach das nicht. Mhm. Du kommst an die ganzen
unsere freien Konzertkarten.
Also so, wenn ihr das jetzt so sagt, jetzt durchschaue ich das. Die haben halt gesagt, hey, wenn ich deinen Traumjob hätte, ich würde alles darum geben und so. Aber hey, da wird auch nur mit Wasser gekocht. Die ganzen Stars sind Menschen. Und wie ich auch schon sagte, dann, wenn du den Job wirklich runter kochst auf das, was er ist, es ist halt viel Büroarbeit irgendwie, ne?
Und wenn du nach der Büroarbeit noch das dritte Konzert die Woche oder die Listening Session oder das noch hinten, dann kann man es auch gar nicht mehr so genießen, oder? Ich glaube, das ist,
also ich
laufe das dann ab.
Ich glaube, in der Branche ist es sehr extrem, dass die Grenzen sehr verschwimmen zwischen Businessleben und Privatleben, weil es ist ja dann irgendwie nach dem Büro, okay, abends gehen wir noch aufs Konzert und da ist Künstler XY in der Stadt und dann passiert das und das noch. Und da verschwimmen die Grenzen unheimlich, weil man muss ja schon sagen, wenn man dann abends noch auf dem Konzert ist und samstags da noch und hier noch, das ist ja eigentlich irgendwie auch Arbeitszeit, die dann von deinem Privatleben weggehen. Und das passiert halt auch, also mir ist es passiert, dass ich auch da mal zur Brust genommen wurde und gesagt wurde, ey, du kannst dich nicht hier einfach rar machen und nicht sehen lassen. Also wenn du bist jetzt schon beim dritten Konzert oder was nicht erschienen und es geht nicht, du musst schon auch Präsenz zeigen. Und dann gehört es ja eigentlich auch schon wieder zur Arbeitszeit dazu, aber irgendwie auch nicht. Also es wird so schwammig, ne? Und ich kenne ganz viele Leute in der Musikbranche, die irgendwie als einzige Freunde oder Sozialkontakte sind ihre ganzen Kollegen und die, befinden sich immer so in dieser Bubble irgendwie. Und das ist schon auch schwierig.
Ja. Dir ist es aber gelungen, auch Brücken nach außen zu schlagen, dauerhaft.
Ja, mir ist es gelungen und ich glaube, ich habe mich da nie so rein verloren. Ne? Also ich hatte immer irgendwie mein festes soziales Umfeld irgendwie, meine beiden besten Freundinnen, die ich immer noch habe, mit denen bin ich schon aufgewachsen und ja.
Bodenhaftung ist geblieben. Ja.
Ja, ich glaube, das ist wichtig.
Ja.
Ich habe nur gerade gedacht, also ich war ja auch mal mit einem Musiker zusammen und wir hatten einfach sowas von konträre Rhythmen. Ne? Der ist halt irgendwie total spät am Tag aufgestanden und dann ins Studio verschwunden und war nicht mehr gesehen bis nachts um 2 oder 3. Und ich habe damals noch studiert und musste halt sowieso in Vorlesung sein und habe danach noch bei Universal gearbeitet und dann war mein Tag irgendwann vorbei und ich bin nach Hause oder vielleicht mal mit auf ein Konzert, aber sehr selten. Und allein dieser Spagat war einfach so, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist zu anstrengend, ja, wenn man sich irgendwie so nie sieht und vernünftig synchronisieren kann. Ja, war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum das nicht gehalten hat.
Ja. Es führt natürlich auch dazu, dass jeder sich so in seinen Bubbles bewegt. Ne? Ja. Also nicht, dass wir als normale Leute mit normalen Jobs das nicht auch haben. Wir bewegen uns ja auch in unseren Bubbles, aber in der Musikbranche bewegst du dich dann schon in einer extremen Bubble, ne? Und dann ist die Musikbranche halt, ich finde, das ist so ein kleiner Ort, auf dem sich eine Vielzahl tummelt von echt groß aufgeblasenen Egos. Und das geht da schon weird zur Sache, ob vor den Kulissen oder hinter den Kulissen. Ja, meine Theorie ist übrigens auch, dass in der Musikbranche 90% der Leute, die da arbeiten, irgendwie verkappte Musikerinnen sind, die es selber nicht geschafft haben und dann auf anderer Ebene eben versuchen, sich da ranzuhängen an was eigentlich. Also das ist was ich auch in dem Buch so beschreibe, was mir schon immer gegen den Senkel ging, dieses ganze Star-VIP- und Fame-Getue. Das finde ich halt kompletten Bullshit. Und vielleicht hat es mich deswegen auch nicht so gecasht irgendwie, ne? Mhm.
Ja. Was glaubst du denn, müsste sich ändern in dieser Branche? Auch vielleicht vor dem Hintergrund, ne? Um Frauen da zu ermöglichen, auf die Chefetagen aufsteigen zu können. Oder was würdest du Frauen raten, die jetzt im Musikbusiness tätig sind?
Also grundsätzlich rate ich auf jeden Fall Frauen und auch Männern und auch Personen, also jeglichen Geschlechtes, in die Musikbranche zu stürmen und die zu fluten. Also es ist total wichtig, dass diese Branche frischen Wind bekommt, frische Gesichter, frische Menschen, frischen Bewusstsein, Menschen, die irgendwie eine andere Sichtweise haben. Und speziell den jungen Mädels rate ich, bildet Vetterinnenwirtschaften. Also das machen die Jungs schon seit Jahrhunderten. Das funktioniert sehr gut, dass sie sich gegenseitig die Sachen zuschustern. Mhm. Und ich finde, wir Frauen können uns da echt mehrere Scheiben abschneiden und das auch so durchziehen. Und das ist total wichtig. Also ich habe in meiner Zeit Frauen in der Berufslaufbahn oft erlebt mit so einem Konkurrenzdenken, Konkurrenzabgechecke und auch immer so ein bisschen, da ist jetzt die Marketingabteilung, whatever, da sind 12 Leute, die so richtig was zu sagen haben und da ist ja schon eine Frau. Mhm, also diesen einen Frauenplatz, einen Frauenplatz, den muss ich ergattern und da gibt es dann ganz viel Konkurrenzgedenke. Und das, finde ich, können wir auflösen, weil uns stehen von den 12 Plätzen mindestens 6 zu. Und es ist einfach total wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auch rein befördern in Dinge.
Ja, total gut. Finde ich voll den schönen Gedanken.
Ja. Ich meine, du hast jetzt ja auch schon international die ganzen Künstlerinnen erwähnt, eine Taylor Swift, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga. Und ich habe dann überlegt, wen kenne ich denn hier so in Deutschland? Nina Chuba, wenn man irgendwie TikTok, die ist ja auch bei TikTok. Ich finde die sehr, wirkt auf mich sehr selbstbewusst,
Also jetzt nicht wie der Charakter Frau Plemplem, die Jenes Plemplem. Weiß nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht, aber ich habe schon das Gefühl, die macht da ihr Ding, die lässt sich da nicht so rumschubsen. Who knows? Ich weiß nicht, wer fällt euch da noch ein? Also jetzt so nationale Künstler. Ich habe vorhin gelernt von den beiden, dass das früher nicht so beliebt war.
Also mir fällt zum Beispiel Mina ein, eine ganz, ganz, ganz tolle Künstlerin, die ich sehr schätze. Müsst ihr euch unbedingt anhören. Und ihr könnt ja mal gucken, was auffällig ist bei ihr, dass sie einen recht außergewöhnlichen Klamottenstil hat, der so immer so weite Klamotten und so trägt sie immer. Und ich glaube, sie hat mal in einem Interview gesagt, dass ihr auch mal gesagt wurde, du könntest aber mal ein bisschen figurbetontere Klamotten tragen und so, ne? Das würde sie noch mehr erfolgreicher und so sein. Und sie sagt, nee, ich habe darauf keinen Bock. Also ich habe echt keinen Bock darauf, dass Künstlerinnen so aufs Körperliche reduziert werden. Und deswegen trage ich absichtlich eben so weite Klamotten. Das hat ja auch
Billie Eilish,
ja. Ne? Bei ihrem ersten Album ist die, glaube ich, im Schlafanzug oder so aufgetreten irgendwie. Und das finde ich gut. Also ich finde es gut, wenn junge Frauen da mehr Selbstbewusstsein reinbringen. Mir ist aber durchaus bewusst, wie schwierig das ist, in einer Position, in der du vielleicht Newcomerin bist und noch nicht so, etabliert und viel zu sagen hast. Also wenn du jetzt eine etablierte Künstlerin bist, wie Sarah Connor oder so, die kann natürlich sagen, hey, pass auf, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Aber als Newcomerin ist es ungleich schwieriger.
Ja,
und das ist total wichtig für uns alle, dass wir, egal ob vor oder hinter den Kulissen, eine Kultur etablieren, wo eben solche Dinge möglich sind und es möglich ist, dass Menschen so ihr eigenes Leben dürfen und sagen, darauf habe ich Bock und darauf habe ich eben keinen Bock irgendwie. Ne? Und deswegen nochmal zurück zu deiner Frage, was ich ändern darf. Ich finde es total wichtig, egal jetzt ob in der Musikindustrie oder in welcher Branche, dass wir in den Führungsebenen weibliche Energie etablieren. Und ich sehe das persönlich so, dass wir als Menschen immer beide Energien ineinander vereinen. Also ich habe eine männliche Energie, die ist bei mir auch so, kann sehr dominant sein, die ist so aktiv und straightforward und setzt Dinge um und geht so nach vorne. Und ich habe eine weibliche Energie, die ist eher so breiter aufgestellt und schwingend und rund und denkt irgendwie im Großen und sieht die ganzen Teile so. Und ich finde es total wichtig, dass wir in Führungsebenen Räume schaffen, wo alle Menschen beide Energien leben können oder sich entscheiden können. Das gilt auch für Männer. Es gibt Männer, die haben großartige weibliche Führungsqualitäten. Da ist aber kein Raum für die, dass sie die auch leben könnten. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir da mal, ich fände es einfach auch nicht nur wichtig, sondern spannend, dass wir da mal was ganz Neues denken, weil wir irgendwie so festgetrichtert sind auf dieser einen Führungsart, Führungsebene, die sehr männlich, aus einer männlichen Historie kommt. Und ja, ich hätte Bock mal auf was Neues.
Total, ne? Erfordert dann aber auch, dass die Frauen halt sich nicht immer anpassen und mitspielen, sondern auch bereit sind, da ihre eigenen Akzente zu setzen.
Ich habe ja leider, muss ich echt sagen, ich habe leider total so aus meiner Generation, ich bin jetzt auch schon, wie alt bin ich, 45, 46, ne? Ich habe leider so ein Gefälligkeitsgen in mir eingepflanzt. Das kommt echt aus meiner Geschichte, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin echt noch die Frau, die das immer noch so dieses bisschen immer gefällig, nicht anecken irgendwie und ich finde es ganz toll, wenn junge Frauen das überwinden, ja, und das so komplett beiseite lassen. So
abstellen können.
Also Finja, meine Hauptfigur Finja, hat es ja nicht. Ja. Die ist ja im Gegenteil, die haut richtig so auf die Fresse und da lebe ich auch so ein bisschen diesen Wunsch aus in mir, dass eigentlich Finja spricht aus, was ich mir eigentlich so insgeheim immer gedacht habe.
Ja. Cool.
Ja. Du hast jetzt gerade von, ja, wie es ist, Newcomerin zu sein. Du bist ja Newcomer-Autorin. Und wie ist das für dich jetzt? Den Wunsch hast du schon ganz lange und dann ist er wieder aktiviert worden. Wie bist du ja, da so rangegangen und wie gehst du jetzt auch mit Anfragen um? Oder ja, du hast vorneweg schon ein bisschen erzählt, es ist, da hast du manchmal auch, oh, Liebesroman, kann ich, Buch schreiben, also mit Unsicherheiten, wenn da so der kleine Mann im Ohr sagt, du kannst das nicht, lass das sein, nee, bist viel zu alt für sowas. Und jetzt hast du dein Buch, das liegt hier neben dir, grelle Farben, eine selbstbewusste Hauptdarstellerin. Wie gehst du damit um?
Also was ich überhaupt, also was ich gar nicht erwartet hätte, war der Prozess, dieses Buch zu veröffentlichen. Das war so ein innerlicher wachsender Prozess von mir. Also es war so schwierig für mich, dieses Buch wirklich zu veröffentlichen. Denn als es fertig geschrieben war, kam wieder dieser Mann im Ohr, der sagte, ey, aber du kannst es noch ein bisschen besser machen. Du kannst es nochmal überarbeiten. Ah, zieh es nochmal durch eine Überarbeitungsschleife. Und ich habe daran endlos lange rumgekrebst. Ja? Ich hätte das bestimmt noch machen können, bis ich 80 bin. Weil einfach immer dieser Selbstzweifel von unten gepickt hat, zu sagen, ah, ist das jetzt gut genug? Kann ich jetzt damit rausgehen? Kann ich jetzt damit sichtbar werden und natürlich auch angreifbar werden? Ne? Mhm. Sobald du ja etwas von dir in die Welt setzt und andere das angucken, können ja auch Leute sagen, das finde ich überhaupt nicht gut. Und ich, das hat mich echt lange gekostet, womit ich gar nicht gerechnet habe. Dann wollte ich ursprünglich das gerne mit einem Verlag veröffentlichen, also nicht im Self-Publishing, und habe tatsächlich mich beworben bei Literaturagenten. Das sind so die zwischengeschalteten Leute zwischen Verlag und Autorinnen. Und da gab es dann auch Interesse, aber Interesse immer mit Einschränkungen. Also ein Feedback war irgendwie, wir finden die Schreibe total mega, super Story, aber Musikbranche ist uns zu heikel. Kannst du das nicht in einem anderen Setting spielen lassen? Und das krasseste Feedback, was ich gekriegt habe, war, dass eine Agentur sagte, also pro finden wir, dass du so eine, dass deine weibliche Hauptfigur auch so ein Arschloch sein kann. Contra, die ist uns aber irgendwie nicht nett genug.
Hä?
Und es spiegelt auch so einen Status von unserer Gesellschaft, finde ich, wieder, wo wir irgendwie immer noch so eingepflanzt haben, irgendwo im Unterbewusstsein oder auch Bewusstsein.
Wie Frauen sein sollten.
Wie Frauen in Chefpositionen sein sollten. Also
trotzdem nett, ja.
Ja, du kannst schon so straightforward sein, dich durchsetzen und auch mit der Faust auf den Tisch, aber bitte nett. Mhm. Und als ich dieses Feedback so bekam, wurde mir klar, okay, wenn ich den Weg mit einem Verlag gehen würde, würde ziemlich viel Rotstift und Weichspüler angesetzt werden. Das wollte ich aber nicht, weswegen mich nicht dafür entschlossen habe, das tatsächlich selber zu machen. Was jetzt eine total chaotische Reise geworden ist. Chaotisch und auch total toll. Es macht ganz viel Spaß, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend und ich stoße immer wieder an eigene Grenzen, die mir gar nicht so bewusst gewesen sind. Also ich war 20 Jahre in der Musikbranche und ich habe Pressearbeit gemacht für Künstler. Das heißt, ich habe etliche von Interviews nicht selber geführt, aber betreut und eingetütet und stand daneben und so weiter. Und es war für mich überhaupt gar kein Problem. Und wenn ich jetzt selber ein Interview geben soll, also meine erste Interviewanfrage war gleich irgendwie von Radio 1, ein Live-Interview, Live-Übertragung und auch noch vor Publikum. Also im Studio war dann Publikum. Und ich habe diese Anfrage gekriegt und dachte, nee, das schaffe ich nicht. Ich kann das nicht. Ich habe so eine Angst. Ich das schaffe ich nicht. Also ich bin, das kann ich nicht. Ich wollte die absagen.
Es ist was ganz anderes, ne? Das für sich selbst zu machen.
Es ist was ganz anderes, über sich selbst zu sprechen, über die eigenen Sachen und natürlich über die Sachen, die einem so am Herzen liegen, wo wirklich das Herzblut drin steckt. Also ich kann mich vor eine Mannschaft von 30 Leuten stellen und nicht in meiner Muttersprache einen Pitch abliefern über irgendwas. Mhm. Ich habe damit gar kein Problem. Aber für mich selbst, über mich selbst so zu sprechen oder mich selbst, mich in Anführungszeichen zu verkaufen, also mein Roman, ist eine ganz andere Nummer. Hat mich komplett so nackt erwischt, habe ich gar nicht mitgerechnet. Ich war so, nein, oh Gott. nächstes Problem, aber ich stelle mich diesem Problem, sage ich mal, ich habe das Radio 1 Interview auch gemacht, man kann es nachhören, wenn man googelt Cori M Radio 1, da ist das Interview und es wird von jedem Interview zu Interview besser, aber es ist schon eine Herausforderung. Ne?
Hart, ne? Packen wir gerne in die Shownotes, falls jemand nachhören möchte, wie dein erstes Interview verlief.
Ja.
Ich kann das total nachempfinden. Also ich glaube, so ein bisschen kennt jeder die Situation aus dem Bewerbungsgespräch, wenn es dann darum geht, mal irgendwie die eigenen Achievements aufzuzählen oder zu sagen, was man eigentlich alles geleistet hat, kommt man so in Stocken, obwohl man gefühlt den ganzen Tag nichts anderes macht. Ne? Mhm. Oder wir hatten es auch mal besprochen, Sarah, es fällt mir oft leichter, in so eine Beraterrolle zu gehen und zu sagen, pass auf, ich biete dir meine Dienstleistung an, um dein Unternehmen zu beraten. Wenn es dir nicht gefällt und du das nicht umsetzt, ist okay, ich bin ja nur der Berater, ist ja nicht mein Ding. Und sobald man da so persönlich mit drin steckt, da ist man auch viel angreifbarer. Und
ist eine ganz andere Nummer, ne? Und das verschwimmt ja auch bei mir so. Also ich kann natürlich schlecht irgendwie mein Buch losschicken und sagen, du gehst jetzt mal und machst mal Promo, ne?
Ja.
Ich muss ja schon diese Promo machen und ich sitze dann hier ja auch irgendwie als Mensch. Also ich sitze ja nicht als mein Buch hier, sondern als Cori M. Und da verschwimmen dann ja auch so ein bisschen die Grenzen zwischen meinem Produkt, sage ich mal, und mir als Person. Und da bin ich gerade so am Austarieren und Entdecken. Und ja, es ist nicht immer leicht.
Ja, ich kenne auch den Trick von vielen Selbstständigen, dann zum Beispiel die eigene Firma nicht sich selbst zu benennen, sondern der halt so einen Kunstnamen zu geben, dass man sagt, hey, keine Ahnung, wir machen jetzt hier Consulting for Executives und nicht Maiteola Consulting, weil dann hast du ein bisschen Distanz dazu und kannst sagen, okay, die haben halt irgendwie diesen Namen abgelehnt, aber nicht mich selbst.
Ja, bei mir ist es auch so. Also ich bin Sarah Eisermann, Coaching und Consulting, und ich denke ganz oft diejenigen, die irgendwie ein Produkt haben, oder ich fand es auch schön, dass du gesagt hast über die Protagonistin, da habe ich diese Gefälligkeit einfach mal so losgelassen. Die hat sie nicht. Also so ein Ventil zu finden und auch dieses Ventil vielleicht auch mit diesem ganzen 20 Jahren und den ganzen Erfahrungen, das so mal rauszulassen, aber auch auf nur sehr humoristische Art und Weise. Das finde ich total sympathisch und spannend und erheiternd, und kann ich mir vorstellen, dass das eine Lernreise ist in der Retrospektive, die dich jetzt aber auch so in dem Self-Publishing, also obwohl du da ja auch Fachfrau bist und Expertin bist, da das ja in der für sich selbst das zu machen, ist einfach nochmal eine andere Nummer. Und
dann
zu sagen, ich kann das, und sich da auch immer wieder zu ermutigen und zu schubsen. Also ich hatte eine Anfrage von Axel Springer für ein TV-Interview und habe auch gesagt, nee, es wäre am nächsten Tag. Und ich so, nee, mache ich nicht. Ohne Vorbereitung. So hochrot da angekommen. Es gab dann nur,
Du hast gesagt, du machst es nicht, aber bist trotzdem hin.
Na, ich habe erst natürlich so der Mann im Ohr, ne, ganz groß, nein, weil ich sehe mich da nicht so, ich konnte da nicht so in die Berater- und Expertenrolle irgendwie, weil ich ja Coach-Haltung stelle, schlaue Fragen und helfe, ne, so ein bisschen. Ich glaube, das war da, ich sehe mich jetzt nicht so als die Expertin, die XY zu sagen hat irgendwie. Und ich habe es dann aber gemacht, und es war toll. Also die Erfahrung zu sammeln und mutig zu sein. Und das finde ich super, dass du das einfach umsetzt, machst und sagst, so nee, ich möchte das, so wie ich das für richtig empfinde.
Ja.
Und,
aber das ist genau ein wichtiger Stichpunkt, wo ich gerade im Lernprozess bin und auch immer wieder am Austarieren. Dieses, wie ich es für richtig finde, heißt auch in meinem Fall jetzt, wo ich mir treu bleibe, ne? Weil ich habe dadurch... dass ich halt aus der Musikbranche komme und dieser Roman irgendwie natürlich auch auf eigenen Erfahrungen basiert, habe ich auch Interviewanfragen oder Gesprächspartner, die wollen mich gerne auf diese Schiene drücken, erzähl doch jetzt mal was aus dem Nähkästchen, jetzt plauder doch mal über die ganzen Stars, wir wollen jetzt die Skandalgeschichten hören und so, ne? Und das sind so Sachen, wo ich weiß, okay, ich könnte jetzt die Story X, Y und Z erzählen und dann, ich übertreibe mal, aber vielleicht ist es tatsächlich die Realität, dann bin ich morgen auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Aber ich möchte das nicht. Also ich will überhaupt nicht in diesem Fahrwasser fahren. Ich habe überhaupt gar keinen Bock darauf, irgendwelche Nähkistchen-Geschichten zu erzählen. Und ich bin auch nicht die Aussteigerin aus der Musikbranche, die jetzt ganz böse abrechnet mit allen oder so. Ja? Oder despektierliche Skandale jetzt hier rausholt. Mhm. Und da bin ich immer wieder am Tarieren, weil ich einfach auch merke, und mir sind auch jetzt ein paar Sachen passiert schon, mit so Interviews, wo ich merke, eigentlich möchte mein Gegenüber genau das, diese Skandale, und wenn das nicht geliefert wird, dann eben nichts. Und wo ich wirklich immer wieder gucken muss, wo bleibe ich mir selber treu und dass ich mir selber treu bleibe und dann eben auch sage, ja gut, dann nicht.
Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was du beschrieben hast, das mutig sein, mal nicht gefallen zu müssen, sondern zu sagen, hey, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Dazu kann ich dir nichts sagen. Wenn du noch eine andere Frage hast, dann gerne.
Ja,
finde ich ein schönes Schlusswort oder Schlussgedanke. Ja? Mutig zu sein, mal nicht gefallen zu müssen.
Und sich treu bleiben.
Und sich treu zu bleiben.
Ja, ja, und das auch zu machen, was du für richtig hältst. Ja. Ne?
Und was ich da auf dem Weg mitgeben kann, also für alle Zuhörerinnen und auch für mich selbst, ich finde ja immer, wenn man Dinge ausspricht und formuliert, dann ist es nochmal wie so, ja, auch für mich selber, das habe ich jetzt wirklich ausgesprochen. Mhm. Ist, was ich so feststelle, ist, diese Stimme im Bauchgefühl, die stimmt immer. Bei mir jedenfalls. Also wenn ich so merke, auch so eine Interviewsituation oder so, irgendwie fühlt sich das komisch an. Und mein Kopf sagt aber, mach das. Mein Kopf sagt entweder, ah, ist doch nicht so schlimm, oder mach das jetzt genau, weil das führt jetzt zu dem und das und dann kriegst du da die Reichweite. Aber mein Bauchgefühl sagt, nee, ich merke, dass das Bauchgefühl das Richtige ist und wo ich auch immer mehr drauf hören möchte, dass es mir schon wie so ein Kompass immer die richtige Richtung angibt, mir treu zu bleiben und dann eben auch den Mut zu haben, mir selbst und meinem Kopf gegenüber zu sagen, sorry, nein, wenn du noch eine andere Frage hast, kannst du die gerne sagen.
Ja. Bevor wir jetzt in die Tschüss sagen, wie geht's denn weiter mit, vielleicht magst du die Plattenbosse nochmal hier so reinhalten und wie geht's weiter? Ich kenne ja das Ende noch nicht. Ich hoffe, Miss Plemplem taucht wieder auf.
Das war auf jeden Fall noch zu Ende lesen, aber was sind deine Pläne? Willst du noch ein Buch schreiben?
Ja, also jetzt befinde ich mich gerade noch auf dieser Debütroman-Reise, die mir halt auch, wo ich wirklich auch als One-Woman-Show eben alles mache, ne? Marketing, Vertrieb, Promo und so, das nimmt mich gerade ganz schön ein. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Buch tatsächlich angelegt eigentlich als Reihe. Also es gibt auch noch einen Band 2 und Band 3, der ist schon geplottet. Geplottet heißt, ich weiß, was da passiert. Und der Band 1 endet auch tatsächlich mit so einem kleinen Cliffhanger, der dann in Band 2 überführt und in Band 2 gleich weitergehen würde. Ich bin aber so in meiner Reise momentan auf dem Stand, dass ich erstmal gucke, ob ich dieses Band 1 und diese ganze wahnsinnige Arbeit, die dazu gehört, mit der ich auch nicht so gerechnet hätte, ob ich die wirklich alleine weiter so wuppen kann. Mhm. Das ist zu einem Band 2, dass ich mich dann dazu entschließe. Oder aber ich lade herzlich ein, Zuhörerinnen, die irgendwie Connections haben in die Verlagsbranche oder in ähnliche Gefilde. Also ich bin da gesprächsbereit und offen, weil ich schon sehe, dass diese ganze Arbeit, die so ein Verlag leistet, ja, Marketing, Vertrieb, PR und allein das Projektmanagement und die Orga, die nimmt mich gerade so ein, dass ich gar nicht mehr so richtig zu dem kreativen Schreiben eigentlich komme. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, so ein Setup, wo ich das eben gerne abgeben würde, dass ich mich darauf konzentriere, was mir eben am meisten Spaß macht, und das ist das Schreiben.
Mhm. Ja, cool.
Klingt gut. Ich habe auch einen Kontakt für dich.
Sehr gut.
Ja.
Super. Wir wünschen dir auch ganz, ganz viel Erfolg dabei und werden natürlich erstmal die Plattenbusse zu Ende lesen.
Ja. Sehr gespannt.
Den Link dazu auch in die Shownotes packen.
Ja, danke für die Reise. Ich saß gefühlt vor meinem inneren
Auge auch mit dir in deinem Campervan. Ich habe mir auch deinen Instagram-Kanal angeguckt, also an die Zuhörerinnen. Sehr kreativer Content. Ich bin neidisch auf deine Perückenkollektion bei Cori. Also sehr cool, auch sehr mutig, wo ich dachte, ja, kreativ, probiert aus, ist mal was anderes, finde ich total gut. Also schaut vorbei, dein Instagram, auch auf deiner Webseite. Und ich wünsche dir viele wunderbare Reisen zusammen mit deinem Ehemann. Jetzt werden es auf die Balearen, ne?
Genau, ja. Geht. Jetzt geht es auf die Balearen.
Genießt es. Der Frühling da ist bestimmt wunderschön.
Ja, ganz viel kreativer Input für dich, für alles, was kommt.
Ja, vielen Dank. Ich danke euch. Also bin sehr, sehr, sehr gerne bei euch gewesen. Immer noch da.
Super, danke dir.